Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Am Mikrofon Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Was machen Sportvereine in Zeiten, in denen man nicht zusammen trainieren kann? Wir berichten von einem Club in Rostock, der virtuell Laufkilometer sammelt, auch um ein prominentes Vereinsmitglied zu motivieren, den Marathonläufer Tom Gröschel. Mit ihm bin ich zum Interview verabredet. Und dann haben wir auch ein Gespräch geführt mit einem Professor für Aerodynamik. Der Wissenschaftler aus Belgien sagt, 2 Meter Abstand beim Joggen oder Radfahren reichen nicht, um sich vor Coronaviren zu schützen. Außerdem in diesen knapp 50 Minuten bis 20 Uhr eine ausführliche Reportage über die Gefahren des Extrembergsteigens zu Zeiten des Klimawandels. Zunächst aber Aktuelles aus der Welt des Sports. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat heute einen neuen Trainer vorgestellt. Den 4. schon in dieser Saison, rekordverdächtig. Aber vielleicht ist ja Bruno Labbadia der Richtige im Abstiegskampf. Aus Berlin, Lars Becker.
Erstmal schönen guten Tag hier in die Runde. Wir halten die Abstände ein, das finde ich schon mal gut. Ich will es nicht versäumen, auch unsere Fans von Hertha zu begrüßen. Es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis ich den Fans begegne und kann sagen, dass ich mich extremst auf die Aufgabe, aber auch auf die Herausforderung hier bei Hertha freue.
Bruno Labbadia, der neue Chefcoach von Hertha BSC, wäre sogar gerne schon früher nach Berlin gekommen.
Ich kann sagen, dass Hertha mein Wunschverein schon auch im Sommer war. Und jetzt auch, weil ich einfach bei der Mannschaft ein Potenzial sehe, in dem Verein natürlich auch.
Damals ist eine Zusammenarbeit nicht zustande gekommen. Jetzt übernimmt Labbadia als bereits 4. Cheftrainer der laufenden Saison, obwohl er eigentlich erst zur kommenden Spielzeit wieder einsteigen wollte. Aber durch die Corona-bedingte Spielunterbrechung ist eine spezielle Situation entstanden.
Wenn man sieht, dass die jetzige Saison auch ganz großen Einfluss haben wird auf die neue Saison, ja, dann war es einfach für mich ein ganz logischer Schritt, von Hertha, aber auch von meiner Seite zu sagen, okay, wir müssen jetzt rein.
Labbadia habe gerade auch zuletzt in Wolfsburg nachgewiesen, dass er Teams entwickeln, weiterentwickeln und Potenziale heben könne. So begründet Hertha-Manager Michael Preetz die Verpflichtung.
Also wird es natürlich im ersten Schritt auch darum gehen, die Mannschaft natürlich kennenzulernen, aber auch zu stabilisieren. Aber dann eben auch in den nächsten Wochen, Monaten die Idee, auch die offensive Spielidee hier Stück für Stück dann durchzusetzen.
Eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal unter den vorgegebenen Bedingungen und Einschränkungen in Corona-Krisenzeiten mit Abstand halten, Hygienevorschriften und Kleingruppentraining.
Mir ist es wichtig, dass wir in Lösungen denken und wir müssen aus dem, was wir jetzt haben, das Beste machen. Und das Ziel von mir, ganz ehrlich, ist, die Mannschaft auf den Tag X bestmöglich vorzubereiten.
Und bis zu diesem Tag X hat Labbadia gegenüber der Vereinsführung ein Zeichen gesetzt.
Er hat Hertha BSC angeboten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dann wieder anfangen, regulär Fußball zu spielen, auch auf wirklich weite Teile seines Gehalts zu verzichten. Eine tolle und eine bemerkenswerte Geste.
Direkt nach der Präsentation hat Labbadia sich mit seinem Trainerteam der Mannschaft vorgestellt und anschließend das erste Training geleitet. Den geltenden Vorgaben entsprechend in 3 Kleingruppen, jeweils 8 Profis, parallel auf 3 verschiedenen Plätzen.
Lars Becker über die Vorstellung des neuen Hertha-Trainers Bruno Labbadia. Und in Dortmund, da dürfte heute so manchem Fußballfan das Blut in den Adern gefrieren. Das spanische Fachblatt Marca meldet nämlich, dass Real Madrid große Transfercoups plane und angeblich Ausnahmestürmer Erling Haaland vom BVB loseisen möchte. Kostenpunkt in diesem Sommer 75 Millionen Euro, die wohl in einer Ausstiegsklausel für bestimmte Clubs festgelegt sind. Der 19-jährige Haaland ist erst im Winter aus Salzburg zum BVB gekommen. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, vor allem bei den Ausdauersportlern boomen zurzeit virtuelle Wettbewerbe, Online-Plattformen, über die sich Läufer oder Radfahrer zusammentun und Rennen absolvieren. Keine ganz neue Erfindung, aber die Corona-Krise mit dem Social Distancing hat zu ganz anderen Verhaltensweisen geführt, um nicht ganz alleine trainieren zu müssen. Ironman-Champion Jan Frodeno hat auf diese Weise am Ostersamstag tausende Triathleten vor die Computer und auf die Hometrainer gelockt. Einige Vereine in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gehen einen anderen Weg, alleine laufen und doch gemeinsam ein Ziel erreichen. Die einen sind auf dem virtuellen Weg zu ihren Partnerstädten, andere zum Austragungsort eines abgesagten Freundschaftsspiels und der Triathlon-Club FICO Rostock will virtuell nach Tokio laufen. Andrea Schultke.
Vereinsmitglieder, die trotz der Corona-bedingten Schließung der Sportanlagen aktiv sein wollen, laufen, zählen die Kilometer und reichen die Zahl weiter an Heike Pries. Sie ist Trainerin beim TC FICO, hat das Projekt in die Gänge gebracht und das Ziel vorgegeben.
Wir haben uns für die Strecke nach Tokio entschieden, weil wir ein Vereinsmitglied haben, den Tom Gröschel, der dieses Jahr den Marathon in Tokio bei den Olympischen Spielen laufen sollte. Und daher, die jetzt verschoben worden sind, wollten wir nach Tokio laufen, um ihm da ein bisschen zu supporten.
Die generelle Idee zu einem virtuellen Langstreckenlauf sei aber nicht ihre eigene, betont Heike Pries. Sie verweist auf den SV Turbine Neubrandenburg und den Vereinsvorsitzenden Jörg Knospe. Der wollte seine Laufgruppe in Bewegung halten. Zur Motivation musste ein Ziel her.
Und da ist die Idee gekommen, diesen Transeuropa-Lauf zu machen, von Lissabon im Westen Europas bis in den äußeren Osten, in den russischen Ural.
Denn dort in Tschaikowski lebt und läuft ein Vereinsmitglied. Turbine Neubrandenburg war der erste Club in Mecklenburg-Vorpommern, der sich auf den virtuellen Weg gemacht hat. Andere Vereine folgten.
Wir waren natürlich begeistert. Wenn man der Erste ist, freut man sich immer, wenn man Nachahmer findet. Und wir stehen ja auch im Austausch über Social Media, vergleicht, wo sind die anderen, wie viel schaffen die, wie viel schaffen wir. Und man hat quasi so einen kleinen Wettbewerb damit und das motiviert alle.
Allein und doch zusammen, das ist das Motto vom FICO Rostock. Über die sozialen Medien hält Heike Pries ihre Laufenden auf dem aktuellen Kilometerstand, liefert Hintergrundinformationen und Geschichten über die erreichte Stadt. Dazu stellt sie Fotos, die die Läuferinnen und Läufer ihr geschickt haben.
Und so ist zumindest ein bisschen Gemeinschaftsgefühl, dass wir doch nicht nur für uns alleine laufen, sondern auch für eine ganz kleine, größere Sache.
Nämlich Tom Gröschel zum Weitermachen motivieren. Der Marathonläufer des TC FICO Rostock wollte sich eigentlich für die nun abgesagten Spiele in Tokio qualifizieren. Als Olympiakandidat ist er in der Region bekannt, auch bei der Laufgruppe von Turbine Neubrandenburg und deren Leiter Jörg Knospe.
Ich kenne ja den Tom auch und der hat so geackert für sein Ziel und jetzt die Absage, das tut schon weh. Das baut ihn vielleicht auch ein bisschen auf und da denke ich schon, dass die Aktion gut ist.
Beim TC FICO Rostock sucht Trainerin Heike Pries nach immer neuen Herausforderungen, mit denen sie ihre Läuferinnen und Läufer motivieren und in Bewegung bringen kann. Für Ostern hat sie sich im Rahmen des Laufs nach Tokio einen neuen Wettbewerb ausgedacht.
Der heißt Run Alone Challenge, weil da eben nur alleine gelaufen werden soll, auch nicht zu zweit, weil ich natürlich zu zweit einen Vorteil habe gegenüber von jemand, der allein läuft. Deswegen ist die oberste Regel, dass allein gelaufen werden muss.
Strecken zwischen 3 Kilometern und Halbmarathon konnten seit Karfreitag gelaufen werden. Heute endet die Run Alone Challenge. Die Daten gehen an Heike Pries und die wertet aus. Alle gelaufenen Kilometer zählen für den Weg nach Tokio und es gibt
on top einfach eine Wertung, auch nach Altersgruppen. Also wie ganz normal bei einem Laufwettkampf auch, möchte ich das dann auswerten, dass es einfach richtige Ergebnislisten im Internet gibt.
Trotz der zusätzlichen Kilometer durch die Run-Alone-Challenge an diesem Osterwochenende ist der Weg nach Tokio für die Rostocker noch weit. Das ursprünglich gesteckte Ziel, am kommenden Sonntag virtuell in Japans Hauptstadt einzulaufen, wird FICO Rostock nicht erreichen.
Jetzt ist die Idee, entweder wir lassen es weiterlaufen oder wir nehmen unsere Triathleten dazu und lassen ein paar Radkilometer machen. Oder wir leben das Projekt dann nächstes Jahr nochmal auf, wenn es wirklich nach Tokio geht und machen da nochmal die Aktion weiter, solange bis wir dann in Tokio angekommen sind.
Und der im Beitrag angesprochene Tom Gröschel ist jetzt live am Telefon. Hallo, Herr Gröschel.
Hallo.
Herr Gröschel, Olympia ist abgesagt, eigentlich sämtliche Läufe in der ersten Jahreshälfte auch. Und wie es weitergeht, weiß niemand. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, also es ist ja jetzt nicht mehr ganz frisch. Die Absagen, die sind ja jetzt schon eigentlich gut einen Monat her, sodass ich jetzt auch mit mir selbst und dem Ganzen erstmal wieder auch ins Reine kommen konnte. Und aktuell bin ich in Mecklenburg auch als Polizist wieder unterwegs und habe die Laufschuhe, schnür die Laufschuhe nur noch etwas seltener als sonst. Und das hilft mir, glaube ich, auch das Ganze ein Stück weit so ein bisschen zu verarbeiten. Denn ich stürze mich jetzt einfach in andere Aufgabenfelder und das hilft mir einfach.
Nun wollten Sie in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start mit einer Bestzeit von 2:13 aus dem vergangenen Jahr. Ist das auch ein durchaus realistisches Ziel gewesen? Jetzt beginnt das alles von vorne. Wie realistisch ist es denn, sich 2021 für die Spiele in Tokio zu qualifizieren?
Ja, also ich sag mal, grundsätzlich ändert sich für mich aktuell ja an der an meiner Chance daran erstmal nichts, weil ich erstmal gut aufgestellt bin mit dem finanziellen Rückhalt der Polizei hier in Mecklenburg und auch meiner Trainingsgruppe in Wattenscheid und der Gesundheit, die aktuell auch wieder ziemlich gut ist, ist es eigentlich eine Chance, die ich weiterhin nutzen kann oder wieder nutzen möchte. Ich glaube, es kommt jetzt noch der ein oder andere neue Konkurrent dazu, weil natürlich jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, okay, ich habe ein Jahr länger, mich darauf vorzubereiten, auf die Qualifikation. Wieso soll ich es nicht noch versuchen? Macht das Feld jetzt einfach nochmal wieder ein bisschen größer, aber damit war ja grundsätzlich auch zu rechnen. Und ich bin da jetzt kein Neider oder sowas. Ich gönne da jedem die Chance, der es einmal versuchen möchte, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und ich möchte einfach nur mit dabei sein und versuchen, mein Ticket dafür auch zu lösen. Und deshalb schauen wir mal. Die Regularien sind ja jetzt immer noch wieder, da kommt ja immer noch, diese letzte Woche kam ja noch wieder dazu, dass erst ab 1. Dezember diesen Jahres die Wettkämpfe wieder für die Olympischen Spiele, also für die Qualifikation zählen. Was für mich ein bisschen schade ist, weil ich natürlich auch gerne einen Herbstmarathon in Deutschland gelaufen wäre, für den Fall, dass das dann stattfinden kann. Muss man den Plan letzten Endes jetzt auch alles wieder erstmal neu schmieden. Aber das muss auch alles erst passieren, kann erst passieren, wenn Corona wirklich auch bekämpft und wir wieder in einem normalen Alltag leben können.
Sie sind 28, also ins beste Marathonalter kommen Sie vielleicht erst noch. Eliud Kipchoge, der Weltbeste, ist Mitte 30. Kann also so eine Olympiaverschiebung sogar ein Vorteil für Sie werden?
Ja, grundsätzlich bin ich immer noch keine 30, auch nächstes Jahr dann. Kratze ich knapp dran, aber bin noch davor und ich habe jetzt für mich das eine Jahr, das ist jetzt für mich nicht so ausschlaggebend, vielleicht für jemanden, der, sage ich mal, am Ende der Karriere ist oder da jetzt vielleicht für sich eigentlich entschlossen hatte, nach dem Jahr aufzuhören. Ich hätte sowieso weitergemacht, sodass das für mich jetzt wirklich einfach nur eine Verschiebung eines Traums und eines Ziels ist, was ich natürlich hätte, wenn ich es mir aussuchen hätte können, anders gewählt hätte. Aber es ist jetzt einfach so und ich bin ja nun nicht der Einzige, der sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, sondern alle anderen Sportler auch. So sitzen wir einfach alle gemeinsam im Boot und ja, geteiltes Leid ist halbes Leid und so, sage ich mal, muss man das einfach so hinnehmen und ich habe da jetzt auch den Groll, den ich anfänglich hatte, habe ich mittlerweile abgelegt und ja, es ändert nichts, wenn man jetzt da sich noch lange daran ärgert oder irgendwie negative Stimmung verbreitet. Man muss es so hinnehmen und dann wird es wieder von vorne losgehen.
Wenn die konkrete Perspektive fehlt, wie halten Sie sich denn momentan fit? Wie ist das Training? Ganz normal? Ich nehme an, so zielgerichtete Trainingspläne, die haben sich ja gerade mal erübrigt, oder?
Ja, genau. Also ich, wie ich schon anfänglich gesagt habe, ich arbeite jetzt in meinem Job als Polizist, den ich ja sonst nur Teilzeit ausübe oder eigentlich nur in der Saisonpause. Da kam mir das ganz gelegen, habe ich jetzt einfach die Uniform wieder angezogen und arbeite viel. Letzte Woche aufgrund der Kontrollen, die in Mecklenburg ja auch als touristisches Land sehr strikt waren, habe ich 60 Stunden gearbeitet, sodass der Sport erstmal wirklich hinten anstand. Ich gehe auch mal mit meiner Mama hier ein bisschen spazieren oder setze mich aufs Rad und gehe auch ab und zu mal laufen, aber ja, alles wirklich ohne wirklichen Druck und ohne Ziel. Aber wenn man 60 Stunden die Woche arbeitet und gerade für mich, der es sonst nicht gewohnt ist, so viel auch unterwegs zu sein, ist es dann auch echt anstrengend und da bin ich manches Mal lieber dann doch eine Stunde länger im Bett geblieben, als dann noch irgendwie mein Training zu machen, weil ich aktuell ja auch nicht absehen kann, wann und wie es wirklich auch wieder zu einem richtigen Wettkampf kommen soll.
Ganz kurz noch, wie nehmen Sie denn die Aktion Ihres Vereins Fico Rostock wahr, mit der Sie zum Weitermachen motiviert werden sollen, mit diesem Kilometer sammeln?
Also ja, ich beobachte das natürlich auch aus der Ferne, weil ich die Leute natürlich auch nicht treffen kann oder darf oder soll oder möchte. Ich bin dann auch in den sozialen Medien unterwegs und lese Tag für Tag, wie viele Kilometer die Leute dann wieder dazu gesammelt haben. Und es ist auch wirklich erstaunlich und beachtlich, wie viele Leute sich daran beteiligen. Und ich finde auch generell die Aktion dann auch der anderen Vereine in Mecklenburg wirklich cool, weil ja, das ist halt einfach die Möglichkeit, die Leute dann doch noch wieder ein Stück weit zusammenzubringen. Und für mich ist das dann trotzdem auch wieder immer noch eine Motivation, sage ich mal, die Laufschuhe dann wirklich wieder richtig zu schnüren und zu sehen und zu merken, dass Mecklenburg oder dass die Leute von hier, die in der Laufszene verwurzelt sind, auch meinen Weg einfach verfolgen. Und ich nehme es einfach mit als Motivation für die Tage, an denen ich wieder mehr als heute und die nächsten Tage und die nächsten Wochen wahrscheinlich trainieren kann.
Vielen Dank, Tom Gröschel, und weiterhin viel Erfolg, vor allem, wenn es dann wieder losgeht mit den Marathons.
Ich danke auch.
Sport im Freien, Joggen, Radfahren, Inlineskaten, das ist bei uns erlaubt. Individuell höchstens zu zweit und mit mindestens 2 Metern Abstand. Die These dahinter, die Viren in den Atemlufttröpfchen fallen zu Boden und erreichen die Menschen um uns herum dann nicht mehr, können also nicht mehr gefährlich werden. Aber nun haben Wissenschaftler aus Belgien und den Niederlanden eine Studie veröffentlicht, die belegt, 2 Meter reichen manchmal nicht. Darüber habe ich mit dem Leiter der Studie, die an den Universitäten in Leuven und in Eindhoven durchgeführt worden ist, mich unterhalten, mit Professor Bert Blocken, der Gebäudephysik und Aerodynamik lehrt. Hallo, Professor Blocken, good to have you.
Thank you.
Hallo, die Freude ist ganz meinerseits.
Mr. Blocken, would you explain us, würden Sie uns zunächst den Versuchsaufbau beschreiben, um den Mindestabstand zwischen 2 Joggern oder Radfahrern herauszufinden? 2 runners or cyclists?
Yes. So, what we did some wind tunnel measurements.
Wir haben sowohl Windkanalmessungen als auch Computersimulationen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf der Computersimulation. Daran konnten wir erkennen, was Forscher bereits seit 2002 in Asien herausgefunden haben. Wenn Menschen sich stehend unterhalten, sind 2 Meter Abstand ausreichend. Die Speicheltröpfchen bewegen sich nicht darüber hinaus. Wenn sich die Personen jedoch bewegen, ist die Situation eine ganz andere. Stellen Sie sich vor, 2 Gesprächspartner sprechen im Abstand von 2 Metern miteinander. Dabei atmen sie Tröpfchen aus. Wenn nun der eine auf den anderen zugeht, läuft er direkt in die Tröpfchenwolke des anderen hinein.
And that's exactly what happens when people start moving in each other's vicinity.
Von welchen Faktoren hängt also der Mindestabstand ab?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie von Windstille ausgehen, dann ist die 2 Meter Abstandsregel in Ordnung. Ob Sie dann der Speichelpartikelwolke anderer Personen ausgesetzt sind, hängt davon ab, ob Sie sich im Windschatten dieser Person befinden. Wenn Sie also im Freien joggen und dabei Tröpfchen ausatmen, dann sind diese so leicht, dass Sie sich nicht mit ihnen mitbewegen. Sie bleiben in der Luftwolke hinter ihnen zurück und benötigen einige Zeit, bis sie zu Boden fallen. Wenn ich nur direkt hinter ihnen laufe, reicht diese Zeit nicht. Dann bewege ich mich direkt in diese Wolke hinein. Vermeiden kann man das mit einem Schritt zur Seite. Dann ist man nicht mehr den Mikrotröpfchen ausgesetzt, die sich ganz gut im Windschatten halten können. Es hängt also von den Bedingungen ab. Bei Seitenwind verändert sich der Windschatten entsprechend. Die höchste Tröpfchenkonzentration befindet sich dann nicht direkt hinter dem Läufer, sondern wird seitlich versetzt.
Wie lange ist denn dieser Windschatten, dieser Slipstream?
The slipstream in itself can be quite long. It's always a multiple factor of the height of a person.
Der Windschatten selbst kann recht lang sein. Das hängt von der Körpergröße ab. Der Windschatten eines Fahrradfahrers oder einer Joggerin kann ohne weiteres 20, 25 Meter lang sein. Je weiter man von der vorausfahrenden oder laufenden Person im Windschatten entfernt ist, desto geringer ist die Konzentration der Tröpfchen. Und diese Konzentration nimmt sehr schnell ab. In einem Abstand von 1 bis 2 Metern ist die Konzentration noch sehr hoch, aber bereits 10 Meter hinter dem Sportler oder der Sportlerin haben sich die größten Tröpfchen auf den Boden abgesenkt und die Gesamtkonzentration hat sich verringert. Es ist also wichtig, einen Mindestabstand einzuhalten. Dabei ist es nicht erforderlich, sich komplett außerhalb des Windschattens zu bewegen, aber man sollte sich eben nicht unmittelbar hinter der Person befinden. Wenn die Regierung also vorgibt, man solle einen Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten, dann bedeutet das logischerweise, dass der Sicherheitsabstand in Bewegung, also zum Beispiel beim Laufen oder Fahrradfahren, größer sein muss, um den gleichen Effekt zu haben wie bei stehenden Personen mit 2 Metern Abstand. Beides mit dem Ziel, sich nicht der Tröpfchenwolke des anderen auszusetzen. Diese aerodynamischen Werte haben sich in unseren Richtlinien niedergeschlagen. Wenn man also verhindern möchte, sich im Windschatten einer anderen Person zu bewegen, sollte man einen entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten. Wenn man beispielsweise auf engen Pfaden beim Laufen oder schmalen Fahrradwegen nicht verhindern kann, dass man sich direkt dahinter befindet, sollte man ebenfalls auf entsprechenden Abstand achten.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, man kann nicht immer verhindern, sich anderen Läufern im Park zum Beispiel zu nähern. Manchmal muss man sie überholen oder man wird überholt. Wie sollte man sich dann verhalten? How should you behave then?
I think what people probably want to know is what is the risk, what is the infection risk.
Die Leute wollen wahrscheinlich wissen, welches Infektionsrisiko sie haben. Und dazu muss ich sagen, wir sind keine Virologen, wir sind Aerodynamiker und Ingenieure. Wir haben uns deshalb ausdrücklich dazu entschieden, dass wir keine Aussagen zum Infektionsrisiko machen, außer einer sehr einfachen, und da wird uns jeder zustimmen. Es ist besser, man ist den Tröpfchen nicht ausgesetzt. Um Ihre Frage konkreter zu beantworten: Es ist ein großer Unterschied, jemanden zu überholen und sich nur kurz im Windschatten aufzuhalten oder sich 4 Stunden bei einem Lauf oder einer Radausfahrt im Windschatten einer anderen Person zu befinden. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich möchte die Menschen nicht noch mehr beunruhigen, als sie ohnehin schon sind, aber lasst uns konsequent sein und einen größeren Abstand halten. Es kann nur einen positiven Effekt haben. Sicher ist sicher. Das ist unsere Botschaft.
Better safe than sorry. And that's actually a bit, our message.
Haben Sie auch untersucht, ob die 1,5 oder 2 Meter Abstandsregel im Alltag, also im Supermarkt oder auf dem Gehweg, so funktioniert, wenn man sich also nur sehr langsam oder gar nicht bewegt?
Yes. And there actually the conclusion is, I think, quite reassuring.
Da ist das Fazit recht beruhigend. Sie haben in Deutschland die Abstandsregel von 2 Metern. In Belgien sind es 1,50 Meter. 2 Meter sind auf jeden Fall besser. Es gibt viele Studien aus den vergangenen 2 Jahrzehnten in Asien und Europa, die zeigen, dass Hustentröpfchen weiter als 1,50 Meter reichen können. Also 2 Meter ist eine gute Distanz. Im Supermarkt beispielsweise werde ich mich nicht mit einer Geschwindigkeit von 4 oder 5 Stundenkilometern bewegen. 2 Meter Abstand sind dort in Ordnung. Aber draußen beim Wandern oder Spazierengehen in einer großen Gruppe, wenn man dort im Windschatten anderer Leute bleibt, dann ist es besser, einen größeren Abstand zu halten. Die Entsprechung von 2 Meter Abstand ohne Bewegung ist ein Abstand von 4 bis 5 Metern, wenn man sich schnell bewegt.
4 to 5 meters when you're walking fast.
Ich habe gelesen, dass Sie selbst passionierter Radsportler sind. Was würden Sie denn Ihren Sportsfreunden in diesen Corona-Zeiten raten?
Well, it's actually my sports friends that were at the basis of this study. So they.
Meine Sportsfreunde waren genau die Basis für meine Studie. Sie fragten mich, was soll ich tun, wenn ich einen anderen Radfahrer oder Läufer überhole? Sie waren besorgt und erzählten mir: Manchmal halten wir den Atem an, wenn wir einen anderen überholen. Du kennst dich doch mit Aerodynamik und Windschatten aus. Kannst du das nicht mal für uns untersuchen? Und genau das haben wir getan. Und die Schlussfolgerung lautet: Halte mehr Abstand, als du es normalerweise tun würdest. Wenn wir eine Fahrradtour machen, halten sich Leute wie ich mit weniger Kondition gerne im Windschatten auf. Aber das ist zurzeit nicht zu empfehlen. Draußen Fahrrad zu fahren oder zu joggen ist gut, aber tun Sie es alleine, auf gar keinen Fall in großen Gruppen. Und wenn Sie jemanden überholen, bleiben Sie nicht sehr lange im Windschatten. Deshalb hat ja die Regierung hier in Belgien und wahrscheinlich auch Ihre Behörden in Deutschland es verboten, dass große Gruppen von Radfahrern zusammenfahren. Stellen Sie sich vor, man radelt zusammen mit 30 oder 40 Leuten und der Frontmann niest oder hustet. Dann wird ein großer Teil der Leute durch diese Tröpfchenwolke fahren. Ich sage nicht, dass es dann auf jeden Fall eine Infektion gibt, aber es ist auf jeden Fall sicherer, nicht dieser Tröpfchenwolke ausgesetzt zu sein.
Hat sich eigentlich schon irgendeine Regierung an Sie gewandt oder eine Gesundheitsbehörde und Sie um Ihre Einschätzungen gebeten bei der Bewertung von den Gefahren, denen man sich bei individuellen Sporttreiben aussetzt?
Das ist der Teil der Arbeit, mit der sich mein Kollege Thierry Marchal beschäftigt. Er hat auch bei dieser Studie mitgewirkt und unterhält Kontakte zu Behörden in Europa und den USA, zum Beispiel der Food and Drug Administration. Er gibt diese Informationen an die zuständigen Stellen weiter und wir müssen abwarten, was passiert. Üblicherweise dauert es seine Zeit, bis man Regierungen von bestimmten Maßnahmen überzeugen kann. Sie wollen wahrscheinlich mehr über das Infektionsrisiko erfahren, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Und dann müssen Sie unsere Erkenntnisse mit denen der Virologen zusammenbringen. Aber ich habe bereits Reaktionen von Virologen und Epidemiologen bekommen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, und ich denke, das ist der nächste Schritt. Aber solange ich keine Aussagen über die Infektionsrisiken treffen kann, ist es schwierig für die Behörden, die Richtlinien entsprechend anzupassen.
As long as I can say anything about risk, I think it's difficult for a government to adjust the guidelines.
Thank you. Dankeschön, Professor Bert Blocken, Aerodynamiker an den Universitäten in Leuven und in Eindhoven. 19.35 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Der 16. April 2019, also fast genau vor einem Jahr, war einer dieser schwarzen Tage im Alpinsport. Drei der besten Bergsteiger sind damals in einer Lawine in Kanada ums Leben gekommen. Ernst Vogt hat dieses dramatische Ereignis zum Anlass genommen für ein Feature rund um die neuen Gefahren für den Bergsport durch den Klimawandel.
Am 16. April 2019 ging eine Ära zu Ende. Drei Spitzenbergsteiger starben in einer gewaltigen Lawine am House Peak im kanadischen Banff Nationalpark. Die beiden Tiroler David Lama und Hans-Jörg Auer sowie ihr US-amerikanischer Kletterpartner Jess Roskelly. Zuerst galten die drei Extremkletterer am 3295 Meter hohen House Peak als vermisst. Aber schon in der ersten Stellungnahme von Reinhold Messner schwang kaum mehr Hoffnung mit.
Die Möglichkeiten, dass die beiden oder die drei natürlich in einem Biwak unter einem Überhang überlebt haben, ist nicht null, aber nahezu null. Weil diese Lawine offensichtlich Eismassen und auch Schneemassen, die da runtergegangen sind, 1000 Meter hoch, die haben eine derartige Wucht, dass sie alle Sicherungen rausreißen und alles, was da im Weg steht, mitnehmen. Die Tatsache, dass man da Seile gesehen hat im Schnee, im Lawinenkegel, zeigt, dass die einfach mit allem drum und dran, mit der Sicherung, die sie sicherlich hatten, mitgerissen worden sind. Und in diesen Schneemassen, da reichen allein schon der Luftdruck und ein paar Eisbrocken dazwischen, um diese großartigen Bergsteiger zu erschlagen.
David Lama, Hans-Jörg Auer und Jess Roskelly wollten eine schwierige Route an der Ostwand des Berges in den kanadischen Rocky Mountains klettern. Alle drei zählten in der Bergsteigerszene zu den Besten der Besten. Roskelly hatte als 20-Jähriger mit seinem Vater den Mount Everest bestiegen und war der jüngste US-Amerikaner auf dem höchsten Gipfel der Erde. Über das Abenteuer am House Peak wollte er seinen Vater sofort informieren. Doch der versprochene Anruf kam nicht. Daraufhin alarmierte sein Vater die Rettungsmannschaften. Vom Hubschrauber aus war eine Lawine riesigen Ausmaßes zu erkennen. Die Suche musste allerdings wegen Wetterverschlechterung und steigender Lawinengefahr abgebrochen werden. Erst 5 Tage nach dem Unglück wurden die Leichen der Bergsteiger gefunden. Die Kletterwelt war erschüttert, ebenso wie Reinhold Messner, der die Verunglückten und deren Familien kannte.
Schlimmer kann es nicht sein. Die drei sind ja am Ende der Welt in einer entlegenen Gegend ums Leben gekommen. Und der Alpinismus verliert damit einen führenden Bergsteiger aus den USA, denn der Sohn von John Roskelly, Roskelly Vater, war schon eine Zeit lang der amerikanische Bergsteiger. Nun ist sein Sohn ums Leben gekommen, in der Mitte des Lebens, in der besten physischen Zeit eigentlich weitere große Sachen zu machen. Hans-Jörg Auer, die Eltern kenne ich sehr gut, eine ungemein nette, hilfsbereite Familie, eine große Familie im Ötztal. Das betrifft mich am meisten. Ich habe mit ihm zusammen einen Film gemacht in Afrika, habe ihn öfters getroffen und ich glaube, als Allrounder, also im Fels, im Granit, im Kalk, im Eis, in der großen Höhe, denken wir nur an die Erstbegehung am Nilgiri, war er, wenn nicht Nummer 1, aber doch unter den allerbesten Kletterern in Europa. Und David Lama hat gezeigt, dass er fähig ist, sein Kletterkönnen aus der Halle in die großen Berge der Welt zu tragen, hat einen 7000er erst bestiegen, hat den Serra Torre frei geklettert und das hat ja die ganze Welt beeindruckt, nicht nur uns Bergsteiger.
Mit David Lama und Hansjörg Auer haben zwei inspirierende und richtungsweisende Alpinisten ihr Leben verloren. David Lama galt als Kletterwunderkind, nachdem er den Jugendcup des österreichischen Alpenvereins gewonnen hatte. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Überfliegers war Extrembergsteiger Peter Habeler.
Der David war ja doch mein alpiner Ziehsohn. Er hat ja als 4,5-Jähriger bei mir bei den Kinderkursen zu klettern begonnen und ich habe sofort gesehen, der Bursche kann was, der tut was. Er steigt richtig hin, ist bewegungsfreudig, hat keine Furcht, keine Angst. Und ich habe ihm damals lustigerweise prophezeit, dass er Weltmeister wird. Er wurde es auch im Vorstieg, natürlich in der Halle. Aber das hat mich schon getroffen. Deshalb umso schlimmer, weil der David ja mich noch durch die eigene Notwand geführt hat, anlässlich meines 75. Geburtstags. Und ich bin schon zuerst in Schockstarre gewesen.
Mit seinem Entschluss, nach dem Weltmeistertitel 2008 seine erfolgreiche Karriere als Wettkampfkletterer in der Halle aufzugeben, hatte David Lama das Abenteuer in der Senkrechten wieder populär gemacht. Sein Credo: Richtiges Klettern ist für mich am Fels. Das hat Alexander Huber, den Jüngeren der Huberburm, besonders beeindruckt.
Der David hatte natürlich einfach seine Visionen und die erste Sache war ja, dass er im Leben als Wettkampfkletterer groß geworden ist, aber vielleicht durch seine Wurzeln, er hat einen nepalischen Vater, war es für ihn irgendwo klar, rein das Wettkampfklettern wird es nicht sein. Und er hat im Endeffekt dieses Wettkampfkletterkönnen dann mal ganz aktiv in diese Welt der Berge übertragen.
Hansjörg Auer war 35 und damit 7 Jahre älter als David Lama, als das Lawinenunglück geschah. Beide haben auf unterschiedliche Art und Weise versucht, Grenzen zu verschieben und das Bergsteigen zu ihrer Lebensphilosophie gemacht. Hansjörg Auer sagte einmal: Klettern und Bergsteigen im Grenzbereich ist kein Spiel ohne Risiko, aber eines, ohne das ich nicht leben kann. Das Einzige, was zählt, ist der Moment. Ich will etwas tun, das mich fordert, ganz oder gar nicht. Je intensiver, umso mehr bekomme ich Retour und umso mehr spüre ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Der Profibergsteiger war ähnlich erfolgreich wie David Lama, kam allerdings, so Alexander Huber, über andere Wege in die Gruppe der weltbesten Kletterer.
Aus dem Ötztal hat er von Haus aus den Zugang zu den Bergen gehabt, denn er ist über das Alpine dann eigentlich mehr in dieses Klettern hineingekommen. Er hatte natürlich auch dieses außerordentliche Talent, einen ruhigen Geist zu haben, ein unerschütterliches Selbstvertrauen, das ihm in seiner Zeit auch möglich gemacht hat, so eine geniale Route wie den Weg durch den Fisch, eine legendäre Route, als erster Frisolo zu klettern. Das war das Zeichen und der Ausdruck eines Könners.
Hansjörg Auer, David Lama und Jess Ross Kelly sind trotz ihrer großen Erfahrung und ihres Könnens am 16. April in einer Lawine riesigen Ausmaßes in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben gekommen. Es gibt Situationen, die man einfach nicht einschätzen kann, sagt der österreichische Lawinenexperte Peter Höller. Schnee gehört dazu. Bergsteigen bleibt gefährlich, sagt Reinhold Messner, der zugibt, in einigen Situationen am Berg selbst Glück gehabt zu haben.
Das Verhältnis, wenn man das genau anschaut und wirklich nur die absolute Spitze jeweils einer Generation hernimmt, 10 Jahre, 15 Jahre lang maximal ist ein Alpinist an der Spitze, dann ist das Verhältnis 1:1. Das gibt es in keiner anderen Tätigkeit. Also die Statistik sagt dann, jeder Zweite kommt ums Leben.
Der Grat zwischen Scheitern und Erfolg ist schmal beim Bergsteigen. Im vergangenen Jahr war die mehrfache Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert an einem 7000er in Tibet nur knapp mit dem Leben davongekommen. Eine Lawine hat ihr kleines Zelt unter sich begraben. Im letzten Augenblick konnte sie mit ihrem Partner Luka Lindic gerade noch die Zeltstangen brechen und ins Freie fliehen. Der Himalaya kam in diesem Jahr für die beiden nicht in Frage. Das Ziel war der Mount Fay in Kanada, 3234 Meter hoch. Die Ostwand sollte es sein, mit einer Erstbegehung in direkter Linie. Das Dreierteam mit Luka Lindic, der Amerikanerin Brett Harrington und Ines Papert brach sehr früh auf, um Stein und Eisschlag im unteren Teil der 1100 Meter hohen Wand aus dem Weg zu gehen. Als sie weiter oben die bekannte Route verließen und in Neuland vorstießen, wurde es extrem steil, eine Herausforderung der besonderen Art.
Da war dann auf einmal eine total glatte Wand mit Überhängen und brüchiger Fels. Und wir haben lang gesucht, eigentlich, um einen Durchschlupf zu finden, irgendeine natürliche Schwachstelle, um in die obere Headwall zu kommen. Und das wurde eigentlich am Schluss auch die Schlüsselstelle, gell? Das war die härteste Länge, überhängend. Also wirklich, wo du mit allen Tricks an deinen Eisgeräten arbeiten musst und dazu natürlich alles mit mobilen Sicherungen gesichert.
Das Abenteuer der Erstbegehung am Mount Fay in Kanada war die Suche nach dem richtigen Weg im steilen bis überhängenden Gelände. Einmal ins Seil zu stürzen, ein ausgesetztes Biwak auf einer nur 60 cm breiten Schneeplattform bei gefühlten minus 18 Grad zu überstehen, all das gehörte dazu. Am Ende galt es noch, eine Schneewächte zu überwinden, bevor die Seilschaft auf dem Gipfel stehen konnte.
Es wurde schon langsam dunkel, wir haben es also gerade geschafft, bevor wir die Stirnlampe auspacken mussten. Wir waren froh, dass es gerade noch mit dem letzten Licht ging, aber es hat auch gleichzeitig einen Sturm eingesetzt. Wir haben uns kurz gefreut, aber wir wussten, hey, Abstieg wird noch mal eine kleine Tortur. Wir kannten das Gelände nicht und über die Rückseite abzusteigen im totalen Whiteout in der Nacht könnte noch ein Problem verursachen. Wir hatten GPS dabei zum Glück und haben den Abstieg gut gefunden. Aber es ist noch nicht vorbei, wenn du am Gipfel bist. Also die totale Freude kommt eigentlich erst, wenn du wieder unten bist.
Es muss nicht immer Himalaya oder Karakorum sein, dachte sich der bayerische Extremkletterer Alexander Huber, der Jüngere der Huberburm. Er brach im vergangenen Sommer nach Peru auf zum 6000er Yirishanka. Der Berg hat die markante Form einer eisbedeckten Pyramide und wird deshalb auch das Matterhorn Perus genannt.
Es ist eine Fetzenwand, hat 1200 Meter Höhe. Was für mich persönlich sehr überraschend war, dass sie halt wirklich aus Kalk aufgebaut ist, kommt uns eigentlich auch recht zugute, weil wir Kalkkletterer sind, so wie wir aufgewachsen sind in den nördlichen Kalkalpen. Und das wirklich Schwierige ist, und das kann ich jetzt nach dieser Expedition als Erfahrung mit nach Hause bringen, sind aber letztendlich immer die Gipfelaufbauten. Und das ist das Besondere am tropischen Hochgebirge. Dort sind immer ganz wilde Schneeformationen und die machen es wirklich schwierig.
Nach der Akklimatisierung an der Cordillera Blanca ging es für Alexander Huber und seine beiden Kletterpartner Mario Walder und Fabian Buhl zur Ostwand des Yirishanka, dem eigentlichen Expeditionsziel.
Nachdem wir das soweit vorbereitet haben, ist dann am Ende auch genau das schöne Wetter aufgetaucht, das wir gebraucht hätten. Ganz zum Schluss noch ein kleines Zeitfenster, das uns den Weg zum Gipfel möglich gemacht hätte. Allerdings haben wir dann leider das Pech gehabt, dass gerade in diesem Moment der Fabi Buhl eine saubere Mandelentzündung eingefangen hat und mit Tonsillitis am Berg ging. Es war eine schwere Entscheidung, aber es macht einfach keinen Sinn, weil letztendlich die Gesundheit ja immer im Vordergrund steht.
Wir sind zu dritt angereist, dann steigen wir zu dritt hinauf oder gar nicht. Das war die Einstellung der Bergsteiger. Und so kam die Seilschaft ohne Gipfelerfolg, aber mit neuen Ideen zurück. Alexander Huber, der mit seinem Speed-Rekord an der Nose am El Capitan im Yosemite im Jahr 2007 weltberühmt wurde, rückt auch immer mehr die Felstürme vor seiner eigenen Haustür in den Fokus. So gelang ihm in diesem Jahr eine Erstbegehung an der Maugspitze im Wilden Kaiser, 2231 Meter hoch. Gereizt hat ihn ein markanter, überhängender Felspfeiler.
Gute 250 Meter hoch und durchgehend überhängend, vor allem aber in der Schlüsselstelle richtig steil. Da hängt das Ganze heute mal auf eine Länge von 50 Meter, ganze 15 Meter hinten raus. Und da bist du wirklich schwer physisch unterwegs. Da musst du dich gut festhalten. Und weil wir es relativ sportlich von der Absicherung gestaltet haben, musst du dich auch durchaus trauen, da einfach mal drauf loszuklettern. Wir haben schwer gekämpft, am Limit, aber genau das macht's schön.
Reisen in Zeiten des Klimawandels, das ist ein schmaler Grat, eine Gewissensfrage. Bergsteiger und Kletterer haben unterschiedliche Antworten auf diese besondere Herausforderung. Alexander Huber macht seine Vortragsreisen grundsätzlich mit der Bahn. Extremkletterer Stefan Glowatz wollte nach Grönland, allerdings so umweltschonend wie möglich.
Mein Traum war halt schon immer mal, wirklich von der Haustür aus CO2-neutral unterwegs zu sein. Und dieses Jahr sind wir zum Ausgangspunkt, wo wir dann auf das Schiff gegangen sind, mit der Bahn angereist.
Vom Starnberger See mit dem Zug nach Schottland, von dort mit einer Segeljacht nach Grönland und genauso wieder zurück. Kein Wunder, dass die Expedition länger dauerte als sonst. Nach geglückter Anreise wartete als Herausforderung eine Erstbegehung an der fast 2000 Meter hohen Grundwegskirchen auf den bayerischen Profikletterer.
Ich hatte schon irgendwie ein ganz eigenartiges Gefühl in dem Moment, wo ich den ersten Fuß in die Wand setzte. Und ich war am ersten Standplatz im relativ leichten Gelände, es war so ein gestuftes Gelände, völlig ungeschützt, und dann hörte ich ein lautes Knacken. Und eigentlich dachte ich, es ist der Gletscher unten, der halt durch die Sonneneinstrahlung halt in Bewegung kommt. Und dann knackte es ein zweites und ein drittes Mal. Und dann merkte ich auch, das ist nicht der Gletscher, sondern das ist direkt über uns, ungefähr so 100, 150 Meter über uns.
Das drohende Knacken wurde in Sekundenschnelle zur echten Gefahr für Stefan Glowatz und seinen Seilpartner Philipp Hans.
Auf einmal löste sich dann 100 Meter über mir eine tischgroße Platte, fast zeitlupenartig, aus der Wand raus und flog genau auf uns zu. Und da wusste ich, okay, das war's jetzt. Also ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir jetzt beide ums Leben kommen werden.
Die Granitplatte knallte auf einen Felsabsatz und zersprang in 1000 Stücke.
Es stank nach Schwefel, überall flogen dann die Steine runter, es hat gepfiffen, also es war grausamst. Ich habe mich dann versucht, so nah wie möglich an die Wand zu pressen und habe einfach auf die Einschläge gewartet. Und ich hatte dann einen Stein am Handgelenk getroffen, am rechten Unterarm, und dann auch nochmal ein größerer Stein auf dem Oberschenkel am rechten.
Der ehemalige Vize-Weltmeister im Wettkampfklettern hatte Glück im Unglück. Aber
das Schlimmste war, als alles vorbei war, dieser Augenblick, wo ich mich nicht getraut habe, runterzuschauen. Was ist mit dem Philipp? Weil da hätte auch alles passieren können. Ich habe gedacht, vielleicht ist er auch gar nicht mehr da, weil der Stein uns das Seil abgeschlagen hat.
Ein weiteres Mal aufatmen. Sein Seilpartner wurde vom Steinschlag nur gestreift. Stefan Glowatz dagegen war schwerer verletzt als zunächst angenommen. Und auch mental hat ihm die Begegnung mit der tödlichen Gefahr schwer zu schaffen gemacht. Trotzdem gelang ihm mit seinem Team eine Erstbegehung an der Grundwegskirchen in Grönland, allerdings in einem anderen Wandabschnitt.
Daraus besteht natürlich auch das Bergsteigen, in der Überwindung des inneren Schweinehundes. Natürlich ist es blöd, wenn man so verletzt ist und gegen die Verletzung, gegen die Schmerzen arbeiten muss. Aber es ist zumindest so, dass man dann da oben steht und für alles entschädigt wird. Und dieser Moment, auch wenn der bloß wenige Minuten lang dauert, der ist so intensiv, dass man den nie mehr in seinem Leben vergessen wird und wo man sagt, okay, wir haben alles richtig gemacht und es hat sich in jedem Fall gelohnt, sich so zu quälen und so zu schinden.
Kein Wetterglück im Karakorum hatte der Berchtesgadener Thomas Huber, der ältere der Huberburm. Sein Ziel, die Nordwand des Latok 1, 7145 Meter hoch. Zum Akklimatisieren war er mit seinem Team am nur unwesentlich niedrigeren Latok 3.
Die Null-Grad-Grenze stieg 500 Meter höher bis auf 5500 Meter. Und wir sind zwar in der Nacht los, aber haben die Berge in der Nacht auch gehört. Also es sind Steinschlag runtergegangen, Lawinen, und uns ist dann schon so komisch vorkommen. Die Wärme war so derartig krass, dass Wasserfälle schon um 8 Uhr morgens runtergegangen sind. Und wir haben dann da hochgeschaut und haben gesagt, also morgen unter diesen Umständen jetzt am Berg zu sein, wäre lebensbedrohlich.
Das Risiko, vom Lager auf 5400 Meter Höhe weiter zu klettern, war nicht mehr kalkulierbar. Und eine Chance, den Gefahren aus dem Weg zu gehen, gab es nicht. Thomas Huber brach die Expedition ab. Bereits zum vierten Mal kehrte er ohne Erfolg vom Latok zurück. Aber mit der Erkenntnis:
Diese Wetterkapriolen, sie werden immer extremer. Das ist der Klimawandel, dass man nichts mehr so kalkulieren kann. Wann gehst du an dem Berg, wann ist die beste Zeit? Ich kann es momentan in Karakorum gar nicht mehr sagen.
Ganz gleich, ob in Patagonien, Grönland, Pakistan oder in den Alpen. Die Bergsteiger spüren den Klimawandel hautnah. In den sensiblen Regionen der Gipfel und Gletscher hat die Erwärmung der Erde gravierende Folgen, auch für das Landschaftsbild.
Ein Berg, der ganz bei uns in der Nähe ist, ist der Großglockner. Dort gibt es die große Pasterze. Und wer heute die Großglockner Hochalpenstraße fährt und von der Hoffmannshöhe runterschaut auf die große Pasterze, der wird sie fast gar nicht mehr finden. An sich ein riesiger Zungengletscher, das war vormals der größte Gletscher Österreichs, aber der wird eben von oben her nicht mehr versorgt. Der Gletscher ist oben schon abgerissen. Das, was die große Pasterze an sich ausmacht, ist nicht mehr mit Eis von oben versorgt und sie schmilzt es tot, er ist nur noch ab. Und das ist doch dramatisch, wenn man sieht, dass das vormals ein 10 Kilometer langer Zungengletscher war und der existiert nicht mehr. Er existiert nur noch als Toteis, das in relativ kurzer Zeit abgeschmolzen sein wird.
Der Alpinist und Bergfotograf Bernd Ritschl aus Kochel am See dokumentiert seit Jahren die Folgen des Gletscherrückgangs in den Alpen. Eine Arbeit, in die er auch emotional involviert ist.
Es sind Momente dabei, da könnte ich heulen, wirklich. Es macht mich echt traurig, dass ganz vieles von dem, was ich damals erleben konnte, dass das jetzt zum Beispiel meine Tochter, wenn sie mal ins Eis gehen sollte, mal mit Hochtouren anfangen sollte, gar nicht mehr erleben kann, weil es nicht mehr da ist. Sie wird keinen Bossongletscher mehr am Mont Blanc erleben, der bis runter ins Tal fließt. Der ist einfach weg.
Der bayerische Fotograf ist für sein Gletscherprojekt im ganzen Alpenraum unterwegs. Vom Forno-Gletscher in der Ortlergruppe bis zum Gepatschferner in den Ötztaler Alpen. Klimawandel und Gletscherrückgang machen das Wandern und Bergsteigen gefährlicher. Das bestätigt Christoph Hummel von der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins.
Die Gletscher sind nicht mehr so tief schneebedeckt. Es gibt öfter Spaltenstürze. Ich selber habe gerade jetzt im letzten Sommer auf der Strecke vom Breithorn zur Gidayas-Hütte, wo man einfach früher rüberspaziert ist und überhaupt sich gar keine Gedanken um Gletscherspalten gemacht hat. Das ist heutzutage einfach ein Spaltenlabyrinth. Da sind viele Gletscherspalten und da im Hochsommer verschwindet man da schnell mal irgendwie mit einem Bein irgendwo in der Spalte.
Laut Statistik des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit haben sich im vergangenen Jahr bereits einige Unfälle durch Steinschlag ereignet, ausgelöst durch das langsame Auftauen der Permafrostzonen. Der sogenannte Permafrost, auch Dauerfrostboden genannt, hat das lockere Gestein in den Gipfelregionen bisher zusammengehalten. Die neuen Gefahren durch das Zerbröseln von ganzen Bergflanken machen eine Verhaltensänderung der Bergsteiger notwendig, empfiehlt Karl Gabel, Sicherheitsexperte und Präsident des österreichischen Kuratoriums.
Einfach immer im Hinterkopf haben, Blick nach oben, befindet sich hier Felsen, ein Felsabsturz gefährdetes Gelände, dann schnell sein.
Die neuen Gefahren durch den Klimawandel sind nicht auf bestimmte Berge beschränkt. Überall in den Hochregionen der Alpen ist erhöhte Vorsicht erforderlich, vom Wanderer bis hin zum Bergsteiger schärferer Richtung. Hohe Risiken gehen die Kletterer in klassischen Eiswänden ein.
Das ist schlichtweg eine Katastrophe. Ich war einmal die Königsspitznordwand. Die ist praktisch nicht mehr vorhanden. Bis etwa zwei Drittel hinauf ist hier äußerst brüchiger Fels, ist praktisch nicht mehr gangbar. Die Ortler Nordwand schießt im Sommer aus allen Rohren. Steinschlag, Eisschlag.
Das bedeutet nach Ansicht des Sicherheitsexperten Karl Gabel absolute Lebensgefahr. Er rät zum Verzicht.
Wenn die Frostgrenze sich in Höhe meines Gipfels oder darüber befindet, beim Ortler wären das fast 3.900 Meter, Hände weg von diesen Touren, weil da arbeitet der Fels, da arbeitet das Eis.
Im Hochgebirge zeigen sich die Folgen des Klimawandels wie unter einem Brennglas. Bereits auf der Zugspitze ist die Durchschnittstemperatur stärker angestiegen als im bayerischen Alpenvorland. Auf Deutschlands höchstem Berg allein um 1 Grad in den vergangenen 35 Jahren. Stein- und Eisschlag oder der gähnende Schlund einer Gletscherspalte können Angst machen, aber auch für einen Adrenalinschub sorgen. Je intensiver das Erlebnis, desto stärker das Glücksgefühl, ganz oben zu stehen oder eine schwierige Situation überwunden zu haben. Das haben Amateurbergsteiger und Spitzenalpinisten gemeinsam. Sie gelten als die Eroberer des Nutzlosen. Allerdings ist die Sicherheitsreserve in Grönland oder im Karakorum wesentlich kleiner als im Alpenraum. Doch auch hier gilt die Schlussfolgerung von Extremkletterer Thomas Huber, der nach einem Jahr mit vielen tödlichen Unfällen nachdenkliche Töne anschlägt.
Es soll das Signal sein, dass man behutsam an die Sache rangeht, bewusst rangeht und vernünftig ist. Und vielleicht des Öfteren mal Nein sagt zu dieser Herausforderung. The mountains are not running away. Das Leben kann zu Ende sein. Dann sind sie für dich nicht mehr machbar.
Über die alpinen Gefahren, die durch den Klimawandel noch verstärkt werden, war das ein Feature von Ernst Vogt. Und das war Sport am Feiertag in dieser Sendung Deutschlandfunk der Abend. Ich bin Tobias Ullmeier, darf Sie auf unsere Online-Angebote verweisen unter deutschlandfunk.de und natürlich darauf, dass Sie die Beiträge und Gespräche auch per Podcast nochmal nachhören können. Ihnen noch einen schönen Abend.